euch in eine Szene hineinführen. Es war ein wunderschöner Sommertag. Da besuchte ich mit einer Frau, die mir sympathisch war, und ihrer kleinen Tochter den Wildpark in Feldkirch. Wir sprachen über dieses und jenes, war so ein Smalltalk. Und plötzlich unterbrach die kleine Tochter plötzlich unseren Smalltalk und sagte, du, Peter, Mama ist in dich verliebt. Und die Gesichtsfarbe der Mutter änderte sich in Richtung Ampelrot. Und was wir damals noch nicht wussten, ist, dass dieses Erlebnis in eine Ehe münden wird, die inzwischen doch 26 Jahre andauert und besteht. Kennst du das Gefühl, frisch verliebt zu sein? Ja, tolles Gefühl. Ne? Gibt es im Körper bestimmte Mechanismen, bestimmte Hormone, die ausgeschüttet werden? Eines davon ist Oxytocin. Das sorgt denn dahin, dass man sich am liebsten beim Partner oder bei der Partnerin festbinden würde. Dann wird Dopamin ausgeschüttet. Man hat irgendwo das Gefühl, im siebten Himmel zu schweben. Das Adrenalin wird ebenfalls ausgeschüttet. Das ist bekannte Kribbeln im Bauch, wenn man so frisch verliebt ist. Und so in der Gegenwart der Prinzessin oder der Prinzen, da weiten sich die Pupillen. Der Atem geht schneller. Und auch der Blutdruck, der steigt. Dann wird auch noch das Hormon Pheromon ausgeschüttet. Das führt zu einer Art Berauschtsein. Schon alleine in der Gegenwart ist man von der Prinzessin, vom Prinzen berauscht. Und dann wird Serotonin ausgeschüttet, ein sehr, sehr wichtiges Hormon. Wenn Liebende beispielsweise dann wieder auseinandergehen, sich trennen müssen und dann zwischen Himmel hoch jauchzend und zu Tode betrübt pendeln, dann hat das mit diesem Serotonin-Haushalt zu tun. Und last but not least wird auch Neurotrophin ausgeschüttet. Das ist diese euphorische Phase, wenn man frisch verliebt ist. Ihr wisst, dass man sieht dann alles und den Partner oder die Partnerin durch eine rosa Brille. Ihr kennt alle das Sprichwort, Liebe macht blind. Das hat was mit diesem Neurotrophin zu tun. Und so nach ungefähr einem Jahr pendelt sich dieser Haushalt, dieser Hormonhaushalt wieder in das Normale ein und manche sehen schon etwas früher klarer. Ihr versteht, was ich meine. Ihr ahnt es bereits, um was es heute geht. Es geht um das Thema Liebe und es geht um eine Frage, die Jesus Petrus gestellt hat und im Grunde genommen jeden von uns stellt. Hast du mich lieb? Es geht um einen Text aus Johannes Kapitel 21, die Verse 15 bis 17, die wir gemeinsam reflektieren werden. Ich hatte das Privileg, vor 14 Tagen anlässlich einer Taufe zu sprechen. Und ich dachte mir in der Vorbereitung, was kann ich den beiden Täuflingen auf ihre Glaubensreise mitgeben? Ich habe dann so in mich geblickt und mal reflektiert. Jetzt bin ich selbst 35 Jahren mit Christus unterwegs und dachte mir, was ist das Wichtigste in meiner eigenen Glaubensentwicklung? Was brennt in meinem Herzen nach 35 Jahren immer noch unauslöschlich? Und es ist eben diese eine Frage, hast du mich lieb, die einfach in meinem Herzen brennt, die ich nicht loswerde. Darüber denke ich viel nach und ich denke, das ist nicht nur eine Frage, die für Menschen, die am Anfang ihrer Glaubensreise wichtig ist, diese zu beantworten, zu persönlich, sondern auch, ich weiß, die meisten von uns sind schon länger mit Christus unterwegs. Auch für die ist es wichtig, diese Frage zu beantworten, sich dieser Frage zu stellen. Denn im Grunde genommen merke ich, dass ich persönlich jeden Tag neu diese Frage, hast du mich lieb, für mich beantworten muss. Hast du mich lieb? Meistens machen Menschen den Fehler, dass sie versuchen, diese Frage zu beantworten, indem sie bei sich beginnen. Und das ist echt ein Problem. Wir haben im Vorfeld gebetet und Pari hat das sehr schön im Gebet ausgedrückt. Wir lieben, weil Christus uns zuerst geliebt hat. Die Betonung liegt auf zuerst geliebt. Er hat uns zuerst geliebt und er liebt uns immer. Zuerst. Ich möchte einige Fragen in den Raum stellen. Lass sie mal auf dich wirken. Was lösen diese Fragen bei dir aus? Jesus liebt dich nicht nur zuerst, wie ich sagte, sondern er liebt dich immer zuerst. Und dabei verhält er sich stets unfassbar wohlwollend, freundlich, liebevoll dir gegenüber. Und das unabhängig von deinem Verhalten. Selbst die dunkelsten Momente in deinem Leben können diese Liebe nicht beeinträchtigen. Für Jesus bist du das Faszinierendste in diesem Universum. Du bist seine Passion, seine Leidenschaft. Dir gilt seine ganze Freude. Du bist es, der sein Herz höher schlagen lässt. Manchmal habe ich den Eindruck, wenn wir solche Sätze hören, wir nicken innerlich diese Sätze relativ schnell ab. Ja, okay, ich weiß. Aber mal ehrlich, nach all den Jahren deiner Glaubensreise bist du immer noch gepackt von Christus. Bist du immer noch frisch verliebt in ihm? Hüpft dein Herz vor Freude? Oder hast du es zugelassen, dass die Dinge des Lebens, die Routine, der Lärm deines Alltages diese Liebe irgendwo zugeschneit hat? Hast du mich lieb? Ich möchte Mut machen, ich persönlich nehme mir immer wieder Zeit, um mich dieser Liebe auszusetzen, sei es im Gebet, im Nachsinnen, im Wort Gottes. Diejenigen, die mich kennen, wissen, der Begriff Gnade hat in meinem Leben eine große Bedeutung. Ich denke viel darüber nach, was Gnade bedeutet für mich persönlich. Und ich merke, dieses Verinnerlichen macht was mit mir. Jesus stellt diese Frage Petrus und 30 Jahre später etwa schreibt Petrus zwei Briefe, die sind uns im Neuen Testament erhalten geblieben. Und da spürt man auch, wenn man beide Briefe liest, dass die Güte, die Barmherzigkeit, die Gnade Gottes, was mit Petrus gemacht hat. Petrus hat das verinnerlicht. Und er schreibt in 1. Petrus Kapitel 2, Vers 3, ihr habt erlebt, wie gütig der Herr ist. Man spürt förmlich im Lesen, wie sehr die Freundlichkeit des Herrn, seine Gnade, seine Barmherzigkeit Petrus verändert hat. Ich betone das deshalb, weil meine Liebe zu Christus immer ein Echo ist seiner Liebe mir gegenüber. Also wir dürfen bei der Beantwortung dieser Frage nicht bei uns beginnen. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das heißt, Jesus ist auch heute Morgen frisch verliebt in dich. Und es gibt nichts, und ich betone, absolut nichts, was diese Liebe beeinflussen kann. Hast du mich lieb? Ich denke, dass diese Frage drei Bereiche, drei Aspekte unseres Lebens berührt. Zum einen ist es eine Frage der Fürsorge. Jesus stellt Petrus diese Frage gleich dreimal und man kann sich die Frage stellen, ja, warum macht Jesus das? Warum stellt er uns auch heute Morgen diese Frage? Er weiß doch, wie es in unseren Herzen aussieht. Auch Petrus sagt nach dem dritten Mal, als Jesus ihm die Frage stellt, sagt Petrus, Herr, du weißt alles. Johannes 21, 17. Aber ich glaube, Jesus stellt Petrus und uns auch heute Morgen diese Frage deshalb, weil es ihm um unser Wohlergehen geht. Es ist eine Frage der Fürsorge, keine rhetorische Frage, um unser Unvermögen bloßzustellen, sondern es geht ihm um uns. Ich habe den Eindruck, sehr oft ist es so, dass wenn wir meinen, dann Jesus wendet sich an uns und es geht denn vor allem darum, was wir für ihn tun können und sollen. Wir glauben vielleicht manchmal, jetzt kommt der Herr des Weinberges, um zu prüfen, wie viel Körbe wir gesammelt haben, also wie viel Frucht wir ihm bringen. Vergiss eines niemals, du bist nicht sein Angestellter beziehungsweise seine Angestellte. Nein, es geht Jesus immer um dich. Und wir wissen das alle, wir alle haben Durst, wir haben Durst nach Leben. Wir sind auf der Suche nach einem erfüllten Leben und dabei binden wir uns an bestimmte Dinge. Vielleicht bin ich Single und ich sehne mich nach einem Partner. Ach, vielleicht ist es die Sehnsucht nach einem besseren Job mit mehr Verdienstmöglichkeiten, mehr Geld. der Wunsch nach einem schöneren, neuem Auto, neuem Smartphone, was auch immer, wie auch immer. Aber du weißt ja, nicht überall, wo Leben draufsteht, ist auch Leben drinnen. Und es gibt also vereinnahmende Kräfte in dieser Welt, die zu einer Erosion meiner Liebe zu Christus führen können. Und wenn Jesus dir heute Morgen die Frage stellt, hast du mich lieb? Dann möchte er dich an sich binden. Weil wenn der Mensch sich an Jesus bindet, bekommt er und erfährt er Freiheit von den vereinnahmenden Kräften dieser Welt. Gitte hat das sehr schön auch ausgedrückt. Der Lärm der Welt, die Sorgen, die Dinge, die jeden Tag um unsere Aufmerksamkeit buhlen. Nur bei Christus erleben wir Freiheit von diesen vereinnahmenden Kräften, die auf uns wirken. Ein zweiter Aspekt, eine Frage der Fürsorge. Hast du mich lieb? Ist auch eine Frage der Fokussierung. Wir erleben das alle in den Medien. Die Klimakleber erinnern uns daran, dass die Erde Fieber hat. Aber ein nicht minder großes Umweltproblem ist eben, wie schon erwähnt, die Lärmverschmutzung. Merkt das selber auch. Ich war gerade für 4 Tage ein kurzes Wochenende weg und dann kam ich zurück und da so viele laute Stimmen, so viele Dinge, die wieder um meine Aufmerksamkeit buhlen, so viele To-Dos. Und ich merke und spüre und erlebe auch in meinem Leben, dass ich auch selbst in der Tendenz manchmal stehe, in diesem Lärm der Welt Christus aus den Augen zu verlieren. Hast du mich lieb, bedeutet dann, prüfe, wo dein Herz dich jetzt momentan hinträgt. Wohin bist du unterwegs? Wie sieht dein Alltag aus? Wie setzt du deine Prioritäten? Welche Ziele verfolgst du? Versuchst du wenigstens in der Gestaltung deines alltäglichen Lebens, dich nach Christus auszurichten? Ehrt ihn das, was du tust? Geht aus deinem Handeln hervor, dass du ihn liebst? Was ich sagen möchte ist, Jesus möchte nicht, dass du ihn in einer lauten Welt ihn aus den Augen verlierst und den Blickkontakt zu ihm verlierst. Hast du mich lieb, bedeutet dann, Kind, ringe darum, den Blickkontakt zu mir aufrechtzuerhalten. Hast du mich lieb? Eine Frage der Fürsorgung, eine Frage der Fokussierung, aber auch eine Frage, die darauf abzielt, wo mein wahres Zuhause liegt. Ich beobachte das immer wieder aus meiner eigenen Erfahrung und Gesprächen mit anderen Christen da. Bekehren wir uns zu Christus und dann nach einer gewissen Zeit stehen wir in der Gefahr, in eine Art geistlichen Standby-Modus zu verfallen. Mit den Jahren wird dann unser Glaubensleben eher zur Routine. Es gibt möglicherweise keine großen Krisen, keine großen Probleme, aber auch keine großen Höhen. Aber wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir zugeben, dass unser Engagement in der Gemeinde inzwischen etwas mechanisch geworden ist. Das heißt, es ist mehr das Pflichtbewusstsein als die Leidenschaft, die uns antreibt. Und wenn wir dann auch ehrlich sind, müssten wir vielleicht zugeben, dass wir unser persönliches Christsein als etwas farblos empfinden. Wir haben nicht unbedingt das Gefühl, wirklich mit Christus in Bewegung zu sein. Du kannst das mit einem ganz einfachen Test feststellen. Weißt du wie? Wenn du am Morgen aufwachst, mal ehrlich, beginnt dein Tag mit dieser aufregenden Aussicht, heute wieder mit Gott ein Abenteuer zu erleben? Oder ist es nicht eher so, dass sich deine Gedanken sofort den Dingen zuwenden, die du noch tun solltest, erledigen solltest, Lärm der Welt, und Gott irgendwo in all diesen Dingen ein Randthema ist? Hast du mich lieb? Meint in diesem Zusammenhang mein Sohn, meine Tochter, lass deine geistige Lethargie hinter dir. ich möchte mit dir sprechen. Weißt du, zu wem du gehörst? Weißt du, wo du wirklich zu Hause bist? Ist dir bewusst, dass du umschlossen bist von allen Seiten, jederzeit? Weißt du, wer ich bin und was ich tun möchte, an dir, in dir und durch dich? Vielleicht ist an dieser Stelle irgendjemand unter uns angesprochen. Und ganz sanft und leise erschallt der Ruf deines Herrn. Hast du mich lieb? Vergiss nicht, wo dein wahres Zuhause ist, wo deine wahren Wurzeln liegen. Und jede geistliche Erneuerung, auch in einer Phase der geistlichen Stagnation, beginnt mit der Umkehr und Rückkehr zu einem Ausgangspunkt. Und dieser Ausgangspunkt ist eine Person, Jesus Christus. Einige praktische Aspekte. Diese Botschaft zielt vor allem in diese Richtung, aus dieser Selbstumkreisung einmal auszubrechen. Das Selbst ist ja heute so etwas wie die eigentliche Vergötterung in unserer westlichen postmodernen Welt. Es geht immer um mich, es geht immer um das Selbst. Und diese Frage, hast du mich lieb, ist ein Ruf von Jesus heraus aus dieser Selbstumkreisung. Denn nur Christus kann dich von dich selbst befreien. Nicht deine guten Vorsätze, nicht dein Wille und nicht deine wohlgemeinten Bemühungen. So viele Bibellehre und so viele Predigten, stelle ich fest, die heute gehalten werden, gehen indirekt davon aus, dass man erfolgreich Christ sein kann, indem man sich redlich bemüht. Da gibt es so bestimmte christliche Ratgeber dann, die dann wie folgt klingen: 5 Schritte für geistliches Wachstum oder 4 Punkte, wie ich im Glauben vorankomme. Und dann beginnt immer das gleiche Schema. Dann beginnen Christen, sich auf die Gestaltung ihrer eigenen Frömmigkeit und Geistlichkeit zu konzentrieren. Und genau das ist das Problem. Denn immer, jetzt hör mir gut zu, denn immer, wo ein Christ sich auf seine eigene Geistlichkeit konzentriert, dann erschöpft sich letztendlich seine Frömmigkeit durch seine eigenen Mittel beziehungsweise durch sein eigenes Selbst. Vergiss eines niemals. Du bist nicht der Hauptdarsteller deiner Geschichte. Du bist nicht der Hauptdarsteller deiner Geschichte. Es geht nicht um dich in deinem Leben. Es geht um etwas Größeres. Es geht um Christus. Es geht um sein Leben. Es geht um das Sichtbarwerden seines Lebens. An dir, in dir und durch dich. Das ist das Größere. Paulus schreibt das sehr schön in Kolosser 3,3. Euer wahres Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Und Jesus unterstreicht diese Tatsache auch im Matthäusevangelium Kapitel 6, 28. Dort spricht er von einem Geheimnis, dem Geheimnis der Lilien. Seht, so sagt Jesus, seht euch die Linien auf dem Felde an und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzubemühen und ohne zu spinnen und zu weben. Jetzt ist die Frage, ja, was können wir von den Lilien lernen? Zum einen finde ich, sind sie wunderschön. Und zum anderen bemühen sie sich nicht, Werke zu produzieren. Das Geheimnis der Lilien liegt darin, dass sie ein Werk Gottes sind. Versteht ihr diesen kleinen, feinen Unterschied? Wir bemühen uns so oft. Wir tun, wir tun, wir tun. Das Geheimnis der Lilien, sie sind ein Werk Gottes. Auf unser geistliches Leben bezogen bedeutet das, es geht nicht so sehr darum, Werke für Gott zu tun, sondern ein Werk Gottes zu werden. Es hat was mit Transformation zu tun. mit dem innewohnenden Geist von Christus, der von innen heraus Menschen verändert und nicht von außen nach innen. Es geht immer von innen nach außen. Alles, es geht darum, dass alles mit Christus beginnt und mit Christus endet. Und dann werdet ihr schön werden wie die Lilien auf dem Felde. Das ist das Geheimnis, die nonverbale Botschaft der Lilien. Da möchte ich einfach diejenigen, die sich angesprochen fühlen, die aus der Selbstumkreisung ausbrechen wollen, wähle Christus als Mittelpunkt in deinem Leben. Nicht den toten Jesus aus der Bibel, nicht seine Lehren, sondern den auferstandenen Christus, der durch seinen Geist in uns wohnt. Hubert Thaler pflegte zu sagen, glauben wir, was wir glauben? Erinnert ihr euch vielleicht? Glauben wir, was wir glauben? Ich meine, haben wir Glauben verinnerlicht? Haben wir Glauben verstanden? Der Glaube führt dich nicht tiefer in dich selbst hinein. Der Glaube führt dich weg von dir. Hast du das verstanden? Hast du das gehört? Nochmals, der Satz ist so wichtig. Der Glaube führt dich nicht, das ist ein Protestwort gegen die Tendenz dieser Welt. Der Glaube führt dich nicht tief in dich selbst. Er führt dich weg von dir hin zu Christus. Das ist die Kernbotschaft des Evangeliums. Der Kern des Glaubens. Eine Person, Jesus Christus. Ich weiß nicht, was das für dich konkret in der Gestaltung deines Lebens bedeutet. Im Lichte des eben Gehörten, vielleicht kann es sein, dass du weniger christliche Bücher liest, so wertvoll diese auch sein mögen, dass du dich nicht in den unendlichen Weiten christlicher Online-Predigten und Vorträge verirrst, so gut diese auch sind, sondern deinen Fokus mehr auf Christus legst und deine persönliche Beziehung zu ihm. Glaube zutiefst, das ist das Gebot der Stunde. Evangelium hat eine Mitte, es ist meine lebendige Beziehung zu Christus. Und wenn du diese Mitte verlässt, wird früher oder später ganz sicher der geistliche Kältetod eintreten. Ganz sicher. Und was noch schlimmer ist, jetzt hör mir zu, dein Bild von Christus wird sich verändern. Du sagst dann vielleicht noch, ja, Jesus ist mein Freund, ich folge Jesus nach, aber möglicherweise folgst du einem Jesus nach, den du dir selbst angefertigt hast, ohne es zu merken. Hast du mich lieb? Die meisten von euch kenne ich seit vielen Jahren. Ich weiß, irgendwann vor vielen Jahren hast du dich zu Christus bekehrt. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, da laufen dann bestimmte Prozesse ab. Man ist frisch verliebt. Eine ganz besondere Phase auch im Glaubensleben. Man liebt Christus, man hat irgendwo seine Herrlichkeit geschmeckt, man empfindet seine Gnade tiefer. Es ist so, als ob man Glaubensflitterwochen hat. Eine Zeit der großen Freude, eine Zeit des großen Hungers nach einer Beziehung zu Gott und zu seinem Wort. Eine Zeit, wo man sich die ganze Woche auf den Gottesdienst heute Morgen freut oder auf den Hauskreis freut. Eine Zeit, in der man sich nach Jesus sehnt und eine Sehnsucht im Herzen trägt, diesen Christus besser kennenzulernen. Und doch weiß ich aus eigener Erfahrung und Gesprächen mit anderen, wir alle stehen in der Gefahr, irgendwann auf unserer Glaubensreise diese erste Liebe zu verlieren. Einst brannte unser Herz, war ein Feuer in unserem Herzen. Doch dann, aus welchen Umständen auch immer, haben wir uns unmerklich von ihm entfernt. Und dann ist immer derselbe Mechanismus. Wir beginnen zu erstarren, weil wir nicht mehr von seinem Geist her, von innen bewegt werden. Äußerlich gesehen sind wir immer noch formal Christen. Aber innerlich sind wir nicht mehr fest in Christus verankert, sondern sehen von den geistlichen Erfahrungen der Vergangenheit. So gut diese auch sein mögen, sie können nicht die Nahrung von heute sein. Die geistlichen Erfahrungen der Vergangenheit. Jesus schreibt einen Brief an die Christen in Ephesus. die genau diese geistliche Rezession erlebt haben, genau in diesem Prozess festgesteckt sind. Er lobt zuerst einmal ihre Standfestigkeit, alles Gute in der Gemeinde. Und dann lesen wir in Offenbarung, Kapitel 2, Vers 4 bis 5, wo Jesus sagt, aber das eine habe ich gegen dich. Du liebst mich nicht mehr so wie früher. Erinnere dich daran, mit welch leidenschaftlicher Hingabe du dich einmal für mich entschieden hast. Was ist davon geblieben? Kehr um und werde wieder so, wie du am Anfang warst. Ich hoffe, ihr könnt mein Herz spüren und ihr versteht mich. Es geht mir nicht, ein schlechtes Gewissen heute Morgen zu erzeugen. Das liegt mir absolut ferne, weil ich weiß, ein schlechtes Gewissen ist immer ein schlechter Motivator zur Veränderung. Immer so. Aber ich möchte dich heute Morgen einmal herausfordern, deinen geistlichen Puls zu fühlen. Fühl mal deinen geistlichen Puls, ganz offen und ehrlich. Vielleicht hat dich heute Morgen Jesus ganz sanft und leise bei deinem Namen gerufen. Vielleicht bist es du, der gemeint ist, wenn Jesus sagt, hast du mich lieb? Kehr um und werde wieder so, wie du am Anfang warst, sagt Jesus, Offenbarung 2, 5. Hast du mich lieb? Ich habe schon erwähnt, ich werde einfach diese Frage nicht los. Sie brennt in meinem Herzen. Und ich weiß auch, ich muss diese Frage jeden Tag neu für mich beantworten. Und ich wünschte, du würdest heute nach Hause gehen. Du kannst alles von dieser Predigt wieder vergessen, aber bitte, nimm diese eine Frage mit. Nimm sie mit. Lass es nicht zu, dass die Dinge des Lebens, der Lärm der Welt, die Sorgen deines Alltags diese Frage zuschütten. Hast du mich lieb? Lass es nicht zu, dass diese Frage in deinem Leben verstummt. Die Entwicklung deines Glaubenslebens ist maßgeblich davon abhängig, wie du auf diese Frage reagierst. Nicht die Anzahl deiner Bücher, die du liest, deiner YouTube-Videos oder was auch immer. Hast du mich lieb? Und ich frage mich, wie werde ich auf die Frage reagieren? Heute, morgen, übermorgen. Und wir und du.